Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich gehört zu diesem Podcast auch ein Sponsor dazu. Und dieser Sponsor ist Invesco, darüber freue ich mich. Und Invesco ist in sehr, sehr vielen wichtigen technologischen Themenbereichen unterwegs, unter anderem auch im Metaverse. Natürlich nicht direkt, sondern mit Investitionsmöglichkeiten. Und Meta haben wir ja heute auch in der Podcast-Folge dabei. Ihr könnt euch überraschen lassen. In Teil 2 bzw. Teil 3 kommen auch die Meta-Aktien rein. Aber jetzt gehen wir nochmal kurz auf dieses Metaverse ein. Hast du schon vom Metaverse gehört? Im Metaverse verschwimmt die reale Welt mit der digitalen und du kannst echte Erfahrungen in einwandfreier, erweiterter Realität machen. Du kannst mit den Freunden im Metaverse Spiele spielen, zusammen lernen oder studieren. Du kannst im Metaverse einkaufen gehen und deine Avatare mit Markenturnschuhen oder Luxushandtaschen ausstatten. Aber auch viele Unternehmen nutzen das Metaverse schon heute. Ärzte bilden am Computer Venen nach, um treffsichere Operationen in Echtzeit durchzuführen. BMW baut in virtuellen Fabriken Autos und so geht das weiter. Und was bringt dir das Metaverse als Anleger? Du kannst an dieser spannenden Entwicklung teilnehmen, indem du in Unternehmen investierst, die die Entwicklung des Metaverse vorantreiben. Mehr Informationen gibt es dazu eben bei Invesco unter www.invesco.de/metaverse. Einfach mal vorbeigucken und dann ins Metaverse in Universum, Anlageuniversum eintreten. So, damit bin ich schon durch mit der Sponsoransage und jetzt kommen wir gleich zum Teil 1 von Come On und da geht es natürlich um ganz, ganz viele Themen. Und mir fiel es wirklich relativ schwer, ein passendes Themensetting wirklich zu finden, weil ich einfach eine Vielzahl an Themen, Aspekten hatte, die ich gerne besprechen würde. Ich habe das ein bisschen geclustert und ich mache mal den Anfang mit Notenbanken machen den Weg frei oder doch nicht. Eine Fragestellung, die man durchaus, wenn man sich die letzten drei Notenbanksitzungen von der US-Fed, der EZB und der Bank of England anschaut, fragen kann. Die drei Notenbanken in dieser Woche getagt und was da als Aussagen rüberkam, ist eben umso interessanter, als dass es eben auch Klarheit für die kommenden Monate gibt und das ist ganz wichtig. Vielleicht nochmal so eine kleine Retrospektive, was ist passiert. Die Notenbanken haben auf die Inflationsentwicklung in den letzten Monaten reagieren müssen, das ist ganz wichtig. Also sie haben wirklich erst nur darauf reagiert, wenn man das vorher vollends unterschätzt hatte, wie sich die Dynamisierung in der Preisentwicklung darstellen würde. Und waren auch in Teilen wirklich überrascht. Das heißt, US-Fed hat hier massive Zinsschritte angekündigt, die EZB hat sich so ein bisschen geziert, aber die Bank of England ebenfalls nachgezogen. Außer die Bank of Japan, die sind weiterhin noch so ein bisschen im Dornröschenschlaf, beziehungsweise machen da weiterhin ihre expansive Geldpolitik und werden demzufolge noch im laufenden Jahres ihr blaues Wunder erleben. So vielleicht nochmal als meine persönliche Meinung dazu, das wird sich zeigen, aber wird ganz spannend sein. Nichtsdestotrotz hat zumindest mal die US-Fed es geschafft, die Preisdynamisierung rauszunehmen. Das hohe Preisniveau bleibt aber. Und genau das war immer so ein bisschen die Gretchenfrage in den letzten Wochen, die sich halt die Anleger und Investoren, die Analysten gestellt haben, wie weit geht die Preissteigerung? Sehen wir wirklich Hyperinflation, was manche ja Auguren dann auch schon wieder an die Wände geschrieben haben und in die Hallen und in die Welt rausgeschrien haben, dass es eben jetzt der Untergang naht und weiß ich nicht was alles, sondern im Endeffekt war es dann doch so, dass klar, wir haben sehr, sehr hohe Preissteigerungen in vielen Bereichen gesehen, aber in der Summe an sich sind wir auf einem hohen Preissteigerungsniveau gelandet, aber es ist noch vertretbar. Das heißt, das, was wir momentan sehen, wir sind so derzeit zwischen 7,5 und 9%, je nachdem, wo man hinschaut, hatten zwischenzeitlich auch durchaus mal zweistellige Steigerungen im 10%-Bereich. Das war zumindest der Tatsache geschuldet, dass wir ganz, ganz viele Sonderfaktoren hatten, die zu einem Preisanstiegscluster geführt haben. Stichwort Lieferkettenstörung, Stichwort Sanktionen gegen einzelne Staaten und so weiter. Das führte halt insgesamt zu diesem Cluster und da muss man auch wirklich sagen, ich will jetzt hier keine Fahne oder Lanze für die Notenbanken brechen, aber es war natürlich dann schon schwer, wirklich darauf zu reagieren, weil man eben wirklich das nicht hätte abschätzen können. Ja, Inflation, dass die kommt, war aus meiner Sicht daraus abschätzbar, aber mit diesen starken und vor allen Dingen in so einer kurzen Zeit stattfindenden Dynamisierungen, das war aus meiner Sicht heraus zumindest mal nicht zu sehen. So, die Notenbanken haben darauf reagiert, haben entsprechende Zinsmaßnahmen vorgenommen und damit war man sozusagen als Anleger immer wieder Spielball natürlich der Notenbanken. Das heißt, man musste sehen, wie reagieren die, wie schätzen die die Situation ein, was für ein Wording wird kommen, wie strikt wird die Politik sein. Das sind alles Dinge gewesen, da hatte man gerade eben von Investorenseite immer nur die Möglichkeit gehabt, Korridore zu bilden, zu versuchen auszuloten. Wird der Markt, werden die Notenbanken in diese Richtung gehen oder wird man vielleicht drüber hinausschießen über das Ziel, wird man vielleicht drunter bleiben? Das hat natürlich unheimlich Schwierigkeiten, gerade eben auch bei der Asset-Allokation, das heißt bei dem Herausfinden der richtigen Anlageklasse geführt, um eben die größtmöglichen Renditen im Verhältnis zu einem hinnehmbaren Risiko einfach eingehen zu können. Und das hat sich aber aufgeklärt. Und das ist ganz wichtig. Jetzt also sozusagen der Rückschluss zu den letzten Sitzungen. Für mich die wichtigste Aussage, dass Jerome Powell nochmal darauf hingewiesen hat. Die Notenbank guckt jetzt wirklich auf die Entwicklungen, die eben von der Preisseite kommen, die eben jetzt auch von der Konjunkturseite kommen. Man wird aber die Preisdynamik ganz klar im Auge behalten. Und das ist ein Set, damit kann man leben. Das heißt, man muss nicht mehr groß rumorakeln. Die Wegstrecke, die Marschrichtung ist festgelegt. Auch die Schrittgeschwindigkeit ist jetzt ganz klar vorgegeben und man kann jetzt als Investor wirklich sich zum Beispiel heute die Preissteigerung der Löhne in den USA ansehen, kann darin selber antizipieren, wie ist die Dynamik und dann eben damit auch leben und sagen, okay, hey, Vorsicht an der Bahnsteinkante, wir sehen hier eine Gefahr einer möglichen Lohnpreisspirale oder eben doch sagen, nee, hält sich alles noch in Grenzen, damit ist eben gut einhergehen. Also von daher ist die Situation klarer und viele Investoren kommen damit besser klar und das ist auch aus meiner Sicht heraus die Initialzündung für die Kursrallye gesehen, die wir in den letzten 3 Tagen gesehen haben. Ich denke, der Weg ist frei tatsächlich, zumindest mal für das erste Quartal, weil eben diese Klarheit da ist. Das heißt, man ist nicht mehr davon abhängig, was eben in Pressekonferenzen von Notenbanker, Notenbankerinnen eben kolportiert wird, sondern man kann ganz klar auf die Faktenlage gucken, so wie Investment ja auch funktioniert. Man kann seinen eigenen Modellen folgen, entsprechend dann eben auch antizipieren, wie es in den einzelnen Branchensektoren weitergehen kann, wie die Preisgestaltung, wie eben Gefahr einer Lohnpreisspirale eben sich darstellt. Und dahingehend dann bessere Annahmen tätigen. Also man hat so ein bisschen Klarheit und Klarheit ist das, was eben Investoren auch haben wollen. Insbesondere sind auch viele Risiken damit aus den Märkten draußen. Und das ist ein Investitionsumfeld, womit eben doch Analysten, Investoren besser klarkommen. Man sieht es beim DAX, die Kursrücksetzer, die wir sehen werden, die werden eher in engen Bahnen bleiben, zumindest mal vorläufig, wenn nicht noch einige Störfeuer kommen, auf die gehe ich in Teil 2 ein. Aber insgesamt, denke ich mal, sieht es gar nicht verkehrt aus. Jetzt dann nochmal die Frage, Makrodaten, worauf sollte man jetzt achten? Habe ich eigentlich schon weitestgehend ein bisschen beantwortet. Klar, man sollte natürlich weiter insbesondere in den USA auf die Preisgestaltung bei der Preisentwicklung gucken. Man sollte weiterhin auf die Arbeitsmarktdaten in den USA gucken, um eben davon im Endeffekt dann Rückschlüsse ziehen zu können, wie eben die entsprechende Notenbank-Zinspolitik sein wird. Natürlich ganz wichtig für Investitionsentscheidungen werden dann auch die entsprechenden Konjunkturdaten, Einkaufsmanager-Indizes, um zu sehen als Vorindikation, wie sich die entsprechenden produzierenden Gewerbe darstellen können oder eben auch verarbeitende bzw. Dienstleistungssektor. Das sind alles Dinge, die kann man jetzt eben dann heranziehen, um eben eine Konjunkturentwicklung vorausahnen oder vorausnehmen zu können. Und darauf liegt der Fokus. Das heißt, auf der einen Seite ganz klar bei den Makrodaten auf die Preisdaten gucken und auf der anderen Seite ganz klar auf die Indikation aus der Welt der Konjunktur. Und da kann man dann natürlich für sich auch selber sehen, hat man eher seinen Anlagefokus im europäischen Anlagehorizont oder beziehungsweise Raum, dann sollte man entsprechend eher auf die Konjunkturdaten natürlich aus Europa schauen. Schaut man zum Beispiel nach China, dann in Richtung China beziehungsweise in den USA, dann eher in Richtung der Daten, Konjunkturdaten aus den USA und Japan. Die Sonderlocke, da sehe ich es doch noch etwas problematischer an. Wir haben hier tatsächlich noch einige Inflationsthemen am Horizont und deswegen würde ich hier tatsächlich noch da die Inflationsdaten mit reinnehmen. Da ist also wieder weiterhin dieses Dreigestirn vorhanden, Inflationsentwicklung, Konjunkturentwicklung und Arbeitsmarkt beziehungsweise generell eben die Konsumentwicklung, währenddessen das Ganze eben bei den anderen westlichen Industrienationen doch ein klares Bild ergibt. Also eine eigentlich gar nicht so schlechte Ausgangssituation für Investoren, wesentlich klarer und damit dürften zumindest einige Faktoren, vor allen Dingen auch der schwergewichtigste Faktor für die letzten Wochen, und zwar die Notenbankpolitik, etwas an Markteinfluss abnehmen. Natürlich ist der Markteinfluss da, aber nicht mehr so unwegbar und das ist halt ganz wichtig. Die dritte wichtige Frage ist China zu viel Euphorie. Ich habe mir die letzten Handelstage angesehen, natürlich im Start in den Tag gehe ich ja halt auch des Öfteren drauf ein, auf meinem YouTube-Kanal und da ist natürlich auch ganz klar zu sehen, gestern und heute, dass so ein bisschen die Euphoriewelle abschwebt. Währenddessen man in den USA noch wirklich massive Kurssteigerungen gesehen hatte, ist es doch so, dass in China jetzt mittlerweile Gewinnmitnahmen einsetzen, gerade bei den Technologiewerten sieht man erste Ermüdungserscheinungen. Aber wenn man halt auch betrachtet, dass natürlich seit letzten Oktober chinesische Aktien im Schnitt ungefähr um 25% angestiegen sind, dann sieht man, dass hier wirklich viel, 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 viel Euphorie vorweggenommen wurde. Man hatte 2 Hauptthemen. Wir haben als erstes Thema den Immobiliensektor gehabt. Da hat wirklich die chinesische Regierung alles Mögliche in die Wege geleitet, um diesen Sektor im Endeffekt zu stützen, zu untermauern. Man hat wesentlich größere Kreditlinien zur Verfügung gestellt. Man hat die Leitzinsen niedrig gelassen. Man hat noch mehr Subventionen für Immobilienkäufe getätigt bzw. freigegeben. Also wirklich richtig Geld in diesen Sektor reingepumpt. Und wo man einfach jetzt noch wenig Erfolge sieht. Und das ist genau der Punkt, wo sozusagen diese Euphorie, die erste Euphoriewelle, die seit Oktober dann eben die Märkte nach oben getrieben haben, einfach so ein bisschen am Abebben ist. Man ist also ein bisschen vorsichtiger. Das hat man auch schon bereits zum Anfang der Woche gesehen. Immobilienwerte sind nicht wirklich mit den weiteren Kurssteigerungen mitgezogen. Man hat eher ein Verhalten des Handels geschehen bei diesen Werten gesehen und demzufolge hat man so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht eine leichte Enttäuschung gesehen. Die zweite Welle, die dann sozusagen das Ganze nochmal verstärkt hatte und dynamisiert hatte, war natürlich die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung durch den Wegfall der Covid-19-Restriktion in China. Und das ist natürlich so, dass ich glaube, dass einfach hier viele Jungbörsianer am Werk sind, die davon ausgehen, dass man innerhalb von wenigen Tagen dann bereits schon wieder alte Niveaus in der Konjunktur erreicht, was natürlich totaler Blödsinn ist. Das braucht Zeit. Und auch gerade, wenn wir uns diese Gemengelage von Inflationsentwicklung insgesamt dann mit Konjunkturabkühlung und in China natürlich dann noch den weiteren Restriktionen in Richtung Covid-Pandemie ansehen, dann ist natürlich hier wirklich mehr nötig als nur ein paar Handelstage oder Handelswochen, sondern ich glaube wirklich, dass man erste Erfolge frühestens zur Mitte des Jahres sehen wird. Hier sind viele, viele einzelne Branchen und Sektoren, die sich überlagernd darstellen und dahingehend nach außen hin für die Gesamtkonjunktur einfach noch ein sehr, sehr heterogenes Feld darstellen und insgesamt, wenn man die ganze Summe dieser Entwicklungen sieht, noch keinen brachialen, wirklichen, hammerharten Zuwachs sieht. Wobei man heute die Einkaufsmanager-Indizes aus China gesehen hat und die liegen im Expansionsgrad, das heißt, die waren bei 52,9, 51,1 sind erwartet gewesen, die waren halt schon besser, aber trotzdem haben halt hier viele Marktteilnehmer dann doch Gewinne mitgenommen und sind eher in die Seitenlinie gegangen und das zeigt momentan auch das Bild. China weiterhin aus meiner Sicht heraus äußerst interessant in 2023, gerade Technologiesektor mega interessant, aber natürlich schon etwas heiß gelaufen, hier braucht es einfach mehr von Seiten der Unternehmen, von Seiten der makroökonomischen Daten, um einfach ganz klar sagen zu können, ja, es sieht gut aus und es geht eben in diesem Tempo weiter. Also von daher vielleicht hier ein bisschen vorsichtiger sein, aber trotzdem den Markt nicht aus den Augen verlieren. Es wird sehr, sehr spannend und es gibt noch viele interessante Entwicklungen, die sich dahingehend auf jeden Fall ergeben werden. Viele interessante Entwicklungen werden sich wahrscheinlich auch im zweiten Teil jetzt von Come On gleich ergeben, wenn ich nämlich auf die einzelnen Unternehmen eingehe. Da habe ich eine bunte Mischung mitgebracht, fiel mir auch wieder schwer, wirklich hier eine Auswahl zu treffen. Es waren extrem viele Unternehmen, wirklich in dieser Woche, die zum einen ihre Zahlen vorgelegt haben und zum anderen äußerst interessant sind, mega spannende Aussagen auch getroffen haben. Aber ich hoffe, dass ich zumindest die ausgewählt habe, die am interessantesten sein können. Ihr könnt gespannt sein. Ich freue mich. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lücke und freue mich, dass ihr dabei seid. Natürlich auch hier nochmal der Sponsorhinweis. Invesco ist unser neuer Sponsorpartner, hat viele Anlagemöglichkeiten, wenn es ums Metaverse geht. Schaut da einfach mal vorbei, holt euch ein paar Informationen bei oder unter www.invesco.de. Dürfte auf jeden Fall interessant sein, weil das natürlich ein Thema ist, was in den zukünftigen Jahren auf jeden Fall nochmal auch ein Investitionsthema mit vielleicht hohen Renditen darstellen könnte. Ansonsten hohe Renditen erwarten die Investoren auch von dem Unternehmen gleich, dem ersten Unternehmen, und zwar zur Rose Group. Heute mit mächtigen Kurssprung, teilweise über 50% im Plus, gehen jetzt bei der Shop-Apotheke die Lichter aus. Das ist so ein bisschen die ketzerische Frage. Und dazu sollte man vielleicht wissen, was ist heute passiert, warum sind die zur Rose Group so stark angesprungen und was hat das überhaupt mit der Shop-Apotheke zu tun? Die Zur Rose Group ist die Holdinggesellschaft, eine Beteiligungsgesellschaft, die unter anderem die Doc Morris auch in sich einverleibt oder beziehungsweise beinhaltet. Doc Morris, eine Online-Apotheke, und die war in Europa sehr, sehr breit aufgestellt, hatte eben Geschäftstätigkeiten in Deutschland, in Schweiz und in anderen Ländern, und jetzt hat eben die Zur Rose Group, also der direkte Konkurrent von der Shop-Apotheke, bekannt gegeben, dass man das Schweizer Geschäft verkaufen will für 360 Millionen Franken und dass man damit den Fokus stärker auf den deutschen Markt legen wird. Nun wird man sich sagen, okay, Mensch, das war ja abzusehen, dass Doc Morris in Deutschland hier weiter vorangehen wird. Das Problem dabei ist aber, dass die, oder was heißt das Problem? Das Problem für die Shop-Apotheke und das Gute für die Zurose Group ist, dass die Zurose Group damit weitestgehend schuldenfrei ist. Das ist natürlich spannend, wenn man sich hier eine enorme Power mit eingekauft hat. Bisher war das so, dass eben die Zurose Group ungefähr 355 Millionen Schweizer Franken Verbindlichkeiten hatte und die natürlich zum einen durch die Zinslast reingedrückt hat, zur anderen natürlich auch in der weiteren Expansion einfach wie eine Art Klotz am Bein war. So, das Ganze fällt jetzt weg. Das Unternehmen ist dadurch wesentlich gestärkt und kann eben der Shop-Apotheke wirklich Paroli bieten, beziehungsweise hier wirklich ganz klar das Leben schwer machen. Vielleicht nochmal zur Einschätzung oder beziehungsweise zur größeren Darstellung. Die Zurose Group erwirtschaftete im vergangenen Jahr 2022 einen Umsatz in der Schweiz von 686,8 Millionen Schweizer Franken. Betriebsgewinn lag bei, also der, die Marge bei 13%, und damit hatte dann das die Geschäft in der Schweiz ungefähr einen Umsatz von 37% ausgemacht vom Gesamtkonzern, Umsatz von 1,84 Milliarden Schweizer Franken. Also man sieht schon, das deutsche Geschäft hier mit fast 1,2 Milliarden Franken wirklich wesentlich größer als das Schweizer Geschäft. Und der Gros des Umsatzes wird halt in Deutschland gemacht. Jetzt ist genau der Fokus, dass man eben sagt, wenn das E-Rezept in Deutschland kommt, was hoffentlich auch passiert, weil ich denke, dass die Digitalisierung im Gesundheitssektor wirklich maßgeblich ein ganz, ganz wichtiger Schritt sein wird, dann ist man jetzt einfach wirklich gerüstet. Man kann zum einen zum Beispiel diese ganzen Expansionen, die technologischen Ausrüstungen, die Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben, einfach viel, viel einfacher schultern als zum Beispiel die Shop-Apotheke. Wobei ich hier jetzt nicht sage, dass die Shop-Apotheke dadurch schlechter ist oder besser oder schlechter positioniert ist. Ich sage einfach, stell das kurz dar, was das für die Aktien der Zurose Group bedeutet und warum dieses Unternehmen aus meiner Sicht daraus wirklich momentan extrem interessant ist. Vor allen Dingen auch für Investoren ist es interessant, weil damit natürlich ein schuldenfreies Unternehmen insgesamt in diesem aussichtsreichen Markt einfach eine äußerst interessante Ausgangssituation darstellt. Man hat also nicht den Schuldenbüttel sozusagen mitzutragen, sondern der ist eben weg. Also von daher, ich denke, ja, die Lichter werden jetzt bei der Shop-Apotheke nicht ausgehen, aber es wird wesentlich schwieriger für das deutsche Unternehmen. Und man sollte, wenn man in den Bereich investieren ist oder investieren will, auf jeden Fall mal die Zurose Group auf der Agenda behalten. Natürlich das zweite Unternehmen in Teil 2 sind die Amazon-Aktien, die ja mit Zahlen aufgewartet haben. Der weltweit größte Online-Händler hat im Weihnachtsquartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Die Erlöse legten um 9% auf 149,2 Milliarden US-Dollar zu. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Dafür muss eine alte Frau lange für Stricken höhere Ausgaben, ließen aber den Betriebsgewinn von 3,5 Milliarden auf 2,7 Milliarden schrumpfen. Und das war aber auch abzusehen, wenn man halt sieht, dass natürlich der Online-Handel ein extrem stark umkämpftes Feld ist. Hier muss man ordentlich Marketingmaßnahmen nehmen, um entsprechend natürlich dann auch Gelder einzunehmen. Vor allen Dingen nicht nur der Onlinehandel, sondern Amazon hatte sich in der Vergangenheit, und das war auch immer wieder mein großer Kritikpunkt, zu sehr auf das Cloud Computing fokussiert. Und da ist es genauso. Das heißt, der Konkurrenzdruck ist groß. Man hat wirklich die Microsoft, die Apples dieser Welt, die in diesem Bereich ebenfalls Fuß gefasst haben. Es geht hier wirklich ganz klar um Verdrängungswettbewerb, wenn man so will. Und das ist natürlich im Endeffekt dann eben auch so ein bisschen als Problem. Auf der anderen Seite musste Amazon noch viel Geld in die Hand geben, um Sparmaßnahmen wie die Schließung von unprofitablen Ladengeschäften und große Kündigungswelle vorantreiben zu können. Wir hatten das ja in den letzten Wochen mitbekommen, Amazon will halt viele Mitarbeiter freistellen, das kostet Geld, man muss Abfindungen zahlen. Und insbesondere ist es halt auch interessant, dass die Ladengeschäfte, die man ja in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass die derzeit unprofitabel sind und demzufolge hier auf der Kostenseite ordentlich reinschlagen. Das Nettoergebnis betrug im vierten Quartal nur 278 Millionen US-Dollar. Man darf halt nicht vergessen, die wälzen tatsächlich 149,2 Milliarden US-Dollar um 278 Millionen Dollar zu erwirtschaften. Die Gewinnmarge also hier doch mega, mega, mega klein. Ansonsten gab es auch nochmal eine Wertkorrektur bei der Beteiligung von dem Elektrobauer Rivian. Da hat sich ja Amazon beteiligt. Und insgesamt kam das Zahlenwerk nicht wirklich gut an. Man war ein bisschen enttäuscht darüber und die Aktien dann eben nachbörslich zumindest mal unter Druck, auch das Cloud-Geschäft, was ich schon beschrieben hatte, natürlich unter dem Eindruck der hohen Konkurrenz. Also von daher die Zahlen nicht wirklich gut. Man darf auch nicht vergessen, die Aktien im Vorfeld nach der US-Fed-Zinsbekanntgabe dann auch stark im Plus gewesen. Demzufolge geht jetzt ein Großteil damit den Bach runter. Was passiert mit den Apple-Aktien nach den Quartalszahlen? Gehen die jetzt auch den Bach runter? Zumindest mal nachbörslich gab es 3% Abschlag. Der iPhone-Konzern hat im Weihnachtsquartal was normalerweise wirklich eine megamäßige Cash-Cow für den Konzern war. Also gerade zu Weihnachten sind eigentlich die iPhones weggegangen wie geschnitten Brot. Da hat also die Oma, der Enkelin, wer weiß ich in was von Kombination auch immer irgendwelche iPhones und Geräte von Apple geschenkt. Und das war im letzten Jahr nicht so. War natürlich auf der einen Seite der Tatsache geschuldet gewesen, durch die Corona-Lockdowns in China konnten nicht so viele iPhones hergestellt werden, wie man eigentlich hätte absetzen können. Das eine, dann natürlich aus meiner Sicht heraus das andere, dass die Inflationsdynamik einfach nicht gerade dazu eingeladen hat, sich noch irgendwelche teuren Electronic Gadgets eben von Apple zu kaufen, die ja nicht wirklich als preisgünstig dargestellt werden können. Und das führte einfach dazu, dass die Erlöse um 8% gesunken sind. Und das war tatsächlich seit 2016 das erste Mal, dass die Gewinne rückläufig sind. Und da hat wahrscheinlich der ein oder andere Investor doch verwundert seine Augen gerieben und sich gedacht, wirklich vielleicht doch ein Paradigmenwechsel. Ich denke, wir werden das auch in diesem Jahr noch sehen, weil das im Endeffekt nicht so leicht aufzuholen ist. Klar steckt Apple viel Geld ins Marketing rein, aber ich glaube, dass hier wirklich sich sowieso schon lange Zeit auch der Zenit abgezeichnet hat. Meine Kritik an Apple, lange Zeit auch immer wieder viele Trends verpennt. Einfach keine neuen Technologien auf den Markt gebracht, wo man wirklich sagen, oh, Mörder-Gadget. Ich rede hier nicht davon, eine Watch oder so ein Kram im Endeffekt auf den Markt zu bringen, sondern mir geht es wirklich darum, das zu machen, wofür Apple bekannt und groß geworden ist, wirklich Änderungen vorzunehmen, wirklich eine Revolution, eine Art Innovator zu sein in technologischen Bereichen. Hier also nochmal Stichwort, ob es das MacBook damals war, ob es das iPhone war, ob es das iPad war. Man hatte immer wieder mit diesen Technologien wirklich andere Technologien geclustert, hatte wirklich auch Anwendungsänderungen insgesamt vorgenommen. Und das ist das, was eigentlich seit dem Weggang von Steve Jobs wirklich fehlt. Was zwar damit kompensiert wurde, dass man immer wieder die Preise angehoben hat und dass man im Endeffekt dann die Zahl der Kameras linear vergrößert und angehoben hat. Aber es fehlt halt wirklich, ja, der wirkliche Innovationstreiber. Man hätte im Autobereich einsteigen können, man hätte im Home-Electronic-Bereich einsteigen können, hätte Fahrradkette, ich weiß, aber trotzdem ist es halt so, dass hier wirklich viel, viel verpennt wurde und ich denke, dass jetzt halt auch dann die Quittung dafür kommt. Ich will es nicht zu sehr schlecht reden, der Konzern hat unterm Strich immer noch 30 Milliarden verdient, das ist natürlich eine Menge Holz und auch hier nochmal vielleicht zum Vergleich, der Konzern hat 117,2 Milliarden US-Dollar erzielt und macht daraus 30 Milliarden Quartalsgewinn. Nochmal zum Vergleich, Amazon macht 149,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und macht daraus 278 Millionen US-Dollar Gewinn. Also man sieht schon, da muss man schon ganz andere Messlatten anlegen bei beiden Konzernen. Das ist nicht wirklich so einfach. Last but not least, für die AAA-Komplettierung, nein, obwohl ich habe jetzt, das stimmt ja gar nicht, kommt noch eins, Alphabet, ebenfalls mit Zahlen. Und Alphabet ist für mich wirklich auch ein Beispiel dafür, hier muss sich wirklich jemand megamäßig warm anziehen, und zwar das Management von Alphabet. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. ChatGPT hatte ich an dieser Stelle auch schon vor ein paar Wochen erwähnt, als Microsoft damals in Erwägung gezogen hat, sich an dem Unternehmen mehr zu beteiligen. Das ist ja schon eine Weile her. Aber ich bin nicht darauf eingegangen, aber darauf schon hingewiesen, dass Alphabet hier wirklich ein Problem bekommt. Wer damit mal sich mal versucht hat mit ChatGPT, wird verstehen, was ich meine. Es geht nicht darum, irgendwelche Lieder oder irgendwelche Texte schreiben zu lassen. Es geht einfach darum, wie wir zukünftig Suchanfragen stellen werden. Und wenn ich halt die Möglichkeit habe, über ein Chatprogramm meine Suchanfrage zu bekommen, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, wirklich die Information zu bekommen, die ich will und nicht wie jetzt, dass man eben bei Google seine Suchanfrage eingibt, die ersten 10 Seiten wegklickt, weil man weiß, es ist sowieso bezahlter Müll, der einem nicht weiterhilft und dann irgendwann auf der 15. Seite dann das findet, was man eigentlich braucht. Das wird eben vorbei sein. Klar wird ChatGPT wahrscheinlich oder generell diese ganzen Chat-Programme auch mit Werbung agieren, aber ganz ehrlich, wenn ich meine Informationen sofort bekomme und nicht lange rumstöbern muss, und zwar die Information dann natürlich auch valide und entsprechend richtig ist, dann macht das natürlich auch einen Sinn und dann ist man vielleicht auch bereit, den anderen Sponsoransage oder entsprechenden Sponsortext dann auch mit reinzunehmen, so wie bei diesem Podcast ja auch. Man kriegt Informationen, die ist auf dem Punkt und demzufolge ist das dann eben auch verkraftbar und das ist eben wirklich ein Targeting, was wesentlich intelligenter und smarter ist als das, was im Endeffekt Alphabet gemacht hat mit Google. Also von daher wundert mich das jetzt nicht und ich glaube, wir werden hier, wenn sich da nicht schnell was tut, entsprechend auch entsprechende Auswirkungen dann sehen. Bei Google ist tatsächlich so, der Kern des Konzerns ist natürlich rund um den Online-Markt, rund um den Online-Werbemarkt bei Google aufgebaut, Anzeigengeschäft rund um die Suchmaschinen und YouTube-Plattform. YouTube ist übrigens auch ein zweitgroßer Cashbringer bei Alphabet. sind um 3,6% abgesunken auf 59 Milliarden US-Dollar. Und auch das Cloud-Geschäft ist etwas zurückläufig gewesen, aber zumindest mal hat es dafür noch geschafft, um hier die Zuwächse bei dem Umsetzen bzw. Gewinn eben auffüllen zu können. Das heißt, man ist schon gewachsen im Cloud-Geschäft, aber nicht so stark wie erwartet. Nichtsdestotrotz hat das aber dazu beigetragen, dass man dann eben im Endeffekt bei dem Gewinn, bei der Gewinnentwicklung noch zumindest ein bisschen aufschließen konnte. Insgesamt ergibt sich daraus ein einprozentiges Umsatzplus auf gut 76 Milliarden US-Dollar. Auch hier hatten Analysten im Vorfeld mit mehr gerechnet. Also insgesamt die ganze Entwicklung natürlich um diese ganze Zahlenvorlage und um natürlich ChatGPT, die in den letzten Tagen ja wirklich in den Medien war, hat dafür Sorge getragen, dass hier einfach eine sehr, sehr große Erwartung an Alphabet rangelegt wurde. Die Aktien auch im Vorfeld schon stark angezogen, demzufolge aber dann nachbörslich eben schwächer, weil unterm Strich der Gewinn um gut ein Drittel auf 13,6 Milliarden zurückgegangen ist. Auch hier eine ganz interessante Gleichung, wenn man eben sieht, dass der Umsatz im Endeffekt auf 76 Milliarden beziffert wird und daraus ein Gewinn von 13,6 Milliarden eben erwachsen ist. Dahingehend vielleicht nochmal der Vergleich eben gerade mit Apple. Die haben 149 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt, 117 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden Dollar Umsatz gemacht und 30 Milliarden Gewinn daraus erzielt. Also auch hier natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Selbst da bei Alphabet liegen die Margen noch unter denen von Apple. Also da kann man sich schon den einen oder anderen Reim auf die Kostenpolitik von Apple machen. An dieser Stelle mal als kleine Seitenrandnotiz. Last but not least in Teil 2 jetzt natürlich die Zahlen von AMD. Da müssen wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. AMD wirklich mega. Auch noch habe ich auch darauf hingewiesen nach den Zahlen von Intel, dass man einen Blick unbedingt auf AMD werfen sollte. Intel ja absolut verkackt, wenn man so will, bei der Zahlenvorlage. Hier bei AMD sieht die Situation anders aus. Man hat nämlich die Schwächen im PC-Markt ganz klar durch das Geschäft mit Rechenzentren sowie Luft- und Autoindustrie ausgleichen können. Und das zeigt einfach, wie wichtig Management für solche Unternehmen ist. AMD wurde vor einigen Jahren totgesagt. Ich kann mich daran entsinnen, da waren die Aktien irgendwas bei 2,50 Dollar. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann hatten die eine Technologie entworfen, die Intel wirklich meilenweit zurückgeworfen hat. Und Intel hat es einfach verpennt, hat sich auch wie groß eben natürlich zurückgelehnt und gesagt, ja gut, was will die kleine AMD da von mir? Und sich da nicht weiter mit abgegeben. Und das ist natürlich die Folge. AMD jetzt hier wirklich Intel den Schneid abgekauft, hat sich gut aufgestellt. Das Management hat geackert, hat entsprechend das Unternehmen durch das harte Fahrwasser durchgelotst, hat eben nicht aufgegeben weiter. Also man merkt schon, wie wichtig wirklich Managementleistungen für Unternehmen sind und ist. Und demzufolge bei AMD alles richtig gemacht. Man konnte also durch die Zuwächse in diesen Bereichen, die Einbrüche in dem Bereich der Prozessoren für Personal Computer ausgleichen. Und das hat den Analysten natürlich gefallen, weil das genau das ist, was man momentan will. Das heißt, diese Branche wird auch weiter davon profitieren, wenn die Konjunktur wieder anspringt. Das heißt, Autoindustrie, wenn die eben auf AMD-Chips stehen, dann werden die natürlich auch in Zukunft weiter nachgefragt. Luftfahrtindustrie, genau das Gleiche. Nach der Covid-19-Pandemie geht hier wieder richtig dann natürlich auch der Punk ab. Und das bedeutet einfach, dass man hier dann die Aktien weiter auf dem Fokus haben sollte. Weiter auf dem Fokus haben solltet ihr natürlich auch, come on, weil jetzt geht's in den dritten Teil, da schaue ich mir an, welche Werte bei OnVista stark gesucht waren und welche Werte natürlich dann entsprechend bei der Comdirect stärker gehandelt wurden. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 3 gelandet und damit auch im letzten Sponsoring-Vorstellungsteil. Hier nochmal der Hinweis, invesco.de, einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Investitionsmöglichkeiten im Bereich Metaverse sucht, also von daher auf jeden Fall interessant. Kommen wir jetzt auch zu den interessanten Werten, die bei OnVista gesucht waren. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn wir schon bei Metaverse sind und bei Invesco, dann sollten wir natürlich auch mal einen Blick auf Meta Platforms werfen. Die wurden nämlich tatsächlich bei OnVista relativ stark gesucht. Die haben natürlich dann die Investoren bzw. die zukünftigen Investoren oder vielleicht auch schon Aktionäre von Metaverse nach Informationen zu den Zahlen von Meta Platforms gesucht, die ja in dieser Woche dann publiziert wurden, die besser ausfielen, als man eben befürchtet hatte. Und Metaverse ja im Vorfeld schon hammerhart abverkauft und demzufolge konnten die Aktien zumindest mal nachbörslich dann nach der Zahlenvorlage sehr, sehr gut zulegen, haben in der letzten Woche eine gute Performance vollzogen und demzufolge auf Platz 1 bei Onvista. Auf Platz 2 die Aktien von General Motors und General Motors ebenfalls mit Zahlen hatte sogar die Kraft und die Power gehabt, den gesamten europäischen Automarkt so ein bisschen mit nach vorne zu ziehen. Man hat das gesehen, ich glaube Dienstag, Mittwoch kam General Motors mit Zahlen. Und als die Zahlen vorgelegt wurden, da gab es auch dann wieder diese neue Dynamik bei den Autowerten in Europa. Also die Zahlen von General Motors insgesamt ganz gut, zumindest mal dahingehend, dass man eben sagen kann, besser als den Befürchtungen, die man im Vorfeld hatte. Und demzufolge haben auch hier viele User von Envista bei General Motors einfach nachgesehen, wie vielleicht auch andere Benutzer von Envista die Aktien einschätzen. Last but not least, die Aktien von McDonald's bei Envista, ganz weit vorne. McDonald's ebenfalls mit Zahlen, da hat man eben gesucht, wie man die einordnen kann. Erst so ein bisschen schwächer gewesen, dann konnten die Aktien sich zumindest mal stärker zeigen. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Haltung von dem Gesamtmarkt zu den Aktien. Demzufolge haben dann hier natürlich auch entsprechende Investoren bzw. User bei Envista mal nachgeschaut, erstmal, was sind das für Nachrichten und auch wie sollte man die einschätzen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten bei Envista entsprechend dann eben Analysen und entsprechende Meinung einzuholen und das kann man da ganz gut machen. Bei der Comdirect waren die Aktien der Deutschen Bank ganz weit vorne. Die Deutsche Bank kam ja mit Zahlen, konnte zumindest mal seit 15 Jahren wieder die Renditeziele übertreffen. Insgesamt ein ganz gutes Zahlensetup, was ich da so gesehen hatte. Trotzdem waren einige Analysten insgesamt so ein bisschen enttäuscht von der Entwicklung im Investmentbanking. Aber da liegt ja auch nicht mehr der Fokus wirklich drauf. Da hat sozusagen die Deutsche Bank ja eigentlich, wie soll man sagen, so noch ein bisschen so ein kleines Schnäpschen mitgenommen. Eigentlich wollte man sich dem Investmentbanking ja schon vor einiger Zeit entledigen. Jetzt hat man hier noch so ein paar Ärmchen mit am Bord gehabt und demzufolge haben die dann noch natürlich Beiträge geleistet, aber nicht in dem Rahmen, wie man es eben erhofft hatte. Ich finde, der Konzern, das Management eben gerade um Christian Sewing hat hier wirklich eine gute Arbeit geleistet, das kann man gar nicht anders sagen. Der Konzern ist wieder auf Spur gebracht worden, erzielt wieder Gewinne und ich denke, das ist das Wichtige, da sahen ja schon mal die Zeiten ganz, ganz anders aus. Und wenn ich mich an die Zeit, das ist mittlerweile auch schon wieder fast 6, 7 Jahre her, zurückerinnere, da wurde wirklich gesagt, die Deutsche Bank könnte eventuell insolvent gehen. Also da waren schon ganz, ganz wüste Spekulationen im Markt und das ist jetzt wirklich Geschichte. Zeigt aber auch mal wieder ganz gut, wie die Börse eben doch so ein kleines, zickiges Diefchen ist und demzufolge dann natürlich die Aktien auch entsprechend behandelt. Auf Platz 2 bei den meistgehandelten Aktien, die Aktien von Nvidia. Hier ist natürlich das PC-Grafikanwendungen, beziehungsweise die sich dann eben auch geändert haben in Richtung hochleistungsfähigen Prozessoren eben für die künstliche Intelligenz, für das autonome Fahren. Das ist eben der Fokus, wo Nvidia hin ist, weg von den wirklich reinen Grafikkartenprozessoren. Die stellt man zwar auch noch her, aber der Fokus liegt eben wirklich auf die Zukunftsbranchen, künstliche Intelligenz und eben autonomes Fahren. Demzufolge die Aktien hier mal wieder sehr stark gehandelt gewesen, mit einer leichten Tendenz tatsächlich zum Kauf. Last but not least die Aktien von Snap, Snap Holding muss ich ja sagen, dem Mutterkonzern von der Anwendung Snapchat. Und ja, die haben eben komplett in den Haufen gegriffen. Die Zahlen, die eben vorgelegt wurden, lagen weit unter den Erwartungen. Vor allen Dingen, natürlich hat man keinen Gewinn erzielt. Das hat der Konzern ja noch nie. Und die Gewinnabzielungsabsicht, die ist ja auch schon bereits bei dem IPO in Frage gestellt worden. Nicht die Absicht, aber die Aussicht, besser gesagt. Jetzt ist der Umsatz auch noch rückläufig, das heißt, Gewinne werden nicht erzielt, Umsatz ist rückläufig, kein gutes Zeichen. Wer sich ein bisschen mit Betriebswirtschaft auskennt, der weiß, welches Szenario oder beziehungsweise in welcher Phase sich der Konzern demnach gerade befindet. Wahrscheinlich werden jetzt Kosten eingespart, das führt dann dazu, dass die Umsätze weiter rückläufig sind und den Rest kann man sich vorstellen. Egal, demzufolge die Aktien aber auch bei uns sehr stark gehandelt. Diejenigen, die noch einige Aktien hatten, haben die dann tendenziell eher aus dem Depot geworfen, das heißt, man hat tatsächlich vermehrt Verkäufe gesehen, obwohl auch einige spekulative Käufe zu sehen waren, aber mehr auf der Sell-Side. Und ich bin nicht auf der Sell-Side, ich bin jetzt auf der Verabschiedungsseite. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Der Podcast heute ein wenig kürzer. Ich denke, und damit auch mehr hörable, um ein dinglisches Wort zu sagen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einfach mal nicht 50 Minuten mir zuhören zu müssen, sondern hier auf eine schöne, gute halbe Stunde runtergekürzt. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir hatten eine mega spannende Woche gesehen. Ich freue mich auch schon auf die nächste Woche. Da wird zwar ein bisschen ruhiger, aber nicht umso unspannender und natürlich auch ein Grund mehr, dass ihr dabei bleibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann natürlich auch gerne abonnieren. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die anderen Formate von mir auf dem YouTube-Kanal von Comdirect oder auf meinem YouTube-Kanal entsprechend zu abonnieren. Könnte sich lohnen. Da gibt es viele, viele Formate, die für jeden eigentlich auch was dabei sein sollte. So, genug der Eigenwerbung. Nachdem ich so viel Werbung für unseren Sponsor Invesco gemacht habe, muss ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt das Leben und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao, ciao.